PPR, Superflex, Tight End Premium, Jordan Addison oder Hollywood Brown?
Hollywood Brown.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so schnell hört man sich wieder, ne? Letzte Woche Mittwoch aufgenommen, heute ist Dienstag, machen wir schon wieder neue Folge, denn ich bin nächste Woche im Urlaub. Da wollten wir unsere Hörer nicht zu lange warten lassen, dementsprechend finden wir uns zusammen, freut mich sehr. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut soweit, ich kann mich nicht beschweren. Und ja, let's go.
Ja, wie geht's dir? Genau, so sieht's aus. Ja, passt auch. Hier alles soweit im Lot. Und ja, freue mich. Free Agency gab es noch ein paar Updates. Das ist gut. Macht weiterhin oder hat weiterhin Spaß gemacht. Jetzt dünnt sich's zwar sehr aus, also es war ja schon recht ausgedünnt auf dem Markt. Aber jetzt haben wir tatsächlich bei den Receivern nochmal einiges an Bewegung gesehen. Da sieht es jetzt noch dünner aus, dementsprechend. Und ja, was ist so alles passiert? Fangen wir an mit den Quarterbacks. Wir hatten zwei Trades. Zuerst mal gegen Desmond Ridder nach Arizona. Einer der wenigen, ja, so richtigen reinen Spieler-Trades in der NFL passiert. Rondell Moore zu den Falcons und Desmond Ridder dafür zu den Cardinals. Irgendwelche großen Takeaways für dich?
Nee, also beide sollten unter normalen Umständen Fantasy irrelevant sein.
Ja, ich denke auch, beide hat man am Roster. Wen würdest du im Zweifel lieber am Roster haben? Rondell Moore oder Desmond Ridder?
Ich glaube Rondell Moore. Also ist es knapp für mich, aber also Ridder hat jetzt nachgewiesen, dass er scheiße ist. Und, und sagen wir mal so, also Arizona ist jetzt auch ein schlechtes Team, abgesehen von Kyler so wahrscheinlich, ne? Und dementsprechend, also die Situation ist auch nicht gut. Die Situation ist schlechter als in Atlanta letztes Jahr. Und dementsprechend nehme ich den Flyer auf Rondell Moore und dann kann ich halt Rondell Moore nach Woche 4, wenn der nichts gebracht hat, kann ich ihn halt cutten.
Sehr. Enough, verstehe ich. Ich glaube, ich würde hier mit Ridder gehen im Zweifel, denn da kann ich immer noch hoffen. Also hoffen ist blöd, aber kann ich hoffen, dass er spielen muss, weil Kyler vielleicht bei ein paar Wochen raus ist. Kannst du da ein Third draus machen oder so? Ist wahrscheinlich eher mal Möglichkeit, was draus zu machen. Wie gesagt, Moore, vermutlich, wie du sagst, irgendwo dann immer so ein Cut-Kandidat, aber der sieht klar sehr nach Roster-Clogger aus. So, ja, gerade zu viel, um ihn komplett zu cutten, aber so auch nicht genug zum Leben, um ihn so wirklich aufstellen zu können. Wir werden sehen.
Ja, ich habe da jetzt auch keine Hard Feelings, wenn man sagt, ich cutte Rondell Moore jetzt, ne? Also, ja, nicht falsch verstehen, das ist jetzt so ein bisschen, das ist so eine 51-49 Entscheidung, so, weil ich Rondell Moore auch mal ganz gerne mochte, aber ja, man muss an dem Punkt sagen, der Zug ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich abgefahren.
Sam Howell ist der neue Backup bei den Seahawks. Wir hatten ja letzte Woche noch gesprochen, dass Drew Lock nicht mehr da ist. Jetzt gibt es das Replacement, sogar für ihn getradet. Wir beide ja an sich große Sam Howell-Fans gewesen vom Draft. Ich denke, es war keine ganz so schlechte Saison, die er gespielt hat. Also wirklich gutes Backup-Material. Weiß nicht, siehst du da mehr drin als nur, hey, wir haben jetzt für 2 Jahre einen günstigen Backup in den Reihen bei dem Move?
Ja, wahrscheinlich nicht. Also man hat irgendwie Value abgegeben für einen Late Third, Anfang Vierte, irgendwie sowas. Und da wahrscheinlich hat man sich gesagt, naja, Howell hat zumindest nachgewiesen, dass er NFL spielen kann. So.
Ja.
Ob, ne, wie gut auch immer. Und man sagt sich, okay, dann bevor wir im Draft jemanden nehmen, dann machen wir es lieber so. Dazu belastet er so mit dem Trade halt auch nicht die Comp-Pick-Formel. Ich glaube, das ist vor allem bei den Seahawks diese Offseason so ein Ding gewesen. Also sie haben eigentlich nur Spieler gesigned, die auch gecuttet wurden oder halt in diesem Falle via Trade geholt. Also Da ist nicht viel, was die Comp-Pick-Formel und man hat, und ich glaube, 4 Picks stand heute, die man bekommen würde. Und ich glaube, da rührt auch viel her, dass man da gesagt hat, jo, alles klar. Und ich bin mir auch nicht zu 1000% sicher, ob man nicht sagt, okay, man will was Neues. Man will vielleicht, also nächstes Jahr klingt schon oder riecht sehr nach Übergangsjahr. Sonst, viele haben ja auch spekuliert irgendwie, dass das da ja, Mike McDonald da irgendwie noch Spieler aus Baltimore bringt, das auch nicht passiert. Also ich kann mir vorstellen, dass wir übernächstes Jahr dann ein neues Team sehen, neuen Quarterback sehen und vielleicht sagt man sich auch, okay, wir geben Gino noch ab und gehen halt mit Sam Howell ins Jahr, um dann halt noch schlechter zu sein. Und dann draftet man ein.
Okay, spannend. Könnte dann natürlich durchaus interessantes Investment jetzt im Moment sein, hier Sam Howell irgendwo günstig für einen Drittrunden-Pick einzukaufen.
Ja, wenn man ihn dafür bekommt, dann kann man da auf jeden Fall drüber nachdenken, weil produktiv würde er zweifelsohne in dieser Offense sein. Mit den Receivern,
Ja.
die O-Line ist nicht so ganz verkehrt wie in Washington letztes Jahr, also die ist auch besser, glaube ich. Ja, also das auf jeden Fall.
Wollen wir nicht drüber reden, da wird wahrscheinlich kein First-Round-Ceiling dann im Weitergeben drin sein und so, aber machst du vielleicht aus einem Third einen Second und im schlimmsten Fall sei, hast du einen soliden Backup-Quarterback, also einen Quarterback, der lange ein guter Backup in der NFL sein wird und den du immer rostern kannst, der dein Roster an sich nicht kaputt macht oder irgendwie verstopft, das ist schon okay. Gut, Justin Fields. Wir haben ihn letzte Woche schon genannt. Es wirkte ziemlich mager, was da noch geht. Der Trademarkt schien ausgetrocknet. Aber ich glaube, wir haben immer noch eine Oase erwartet im Vergleich zu dem, was es dann geworden ist. Also, das war natürlich schon der definitive Backup jetzt in Pittsburgh zu sein, hinter Russell Wilson. Für einen Sechstrunden-Pick gekommen. Wenn die Steelers haben sogar noch ein, ja, sag ich mal, wie soll ich sagen, die haben ein Incentive, ihn nicht zu spielen, damit das ein Sechstrunden-Pick bleibt. Also das ist eine Katastrophe für dieses eine Jahr. Schlechter hätte es doch kaum laufen können.
Naja, gut, ich sag mal, die Hoffnung, die man haben kann, ist, dass es halt Russell Wilson ist. Weil,
Ja.
also, der nun wirklich nicht gut gespielt hat letztes Jahr. Und, also, ich sehe den Fit für Russ schon, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen.
Ja.
Das kann schon was werden. Aber wenn Russ so wie in Denver spielt und dann könnte es halt auch sein, dass er da gebencht wird, ne? Also, man holt ja nicht Fields, ihn, also es soll, glaube ich, schon gewisse Konkurrenzsituationen da entstehen, weil sonst hätte man auch einfach Mason Rudolph resignen können. Von dem war man ja auch, glaube ich, so hörte man jedenfalls, waren sie ja zumindest okay mit oder, ne? Also dementsprechend hätten sie ihn auch einfach resignen. Wir gehen mit Russ fest in die Saison ohne Druck und ich glaube, Fields zu holen ist da schon nochmal was anderes, aber klar, wenn man jetzt Fields Owner ist, hat man halt innerhalb von 2 Wochen ist der Value von ja mindestens einem First Rounder auf einen na was Third gefallen. Also
Ja.
das muss man glaube ich schon so deutlich sagen.
Ja, es gibt den Weg, theoretisch, dass er da spielt, klar. Wie gesagt, was haben die Steelers aber an sich für ein Incentive, ihn dann zu spielen? Du spielst ihn, bezahlst du mehr dafür. Das Einzige, dass sie ihn dann ab Woche 10 reinwerfen und sagen, wir testen ihn. Aber ich glaube einfach, oder mein Gefühl ist, dann hat er ja auch keinen Vertrag mehr danach. Das heißt, sagen sich die Steelers dann, was machen wir mit? Dann spielt er gut, am Ende manövrieren wir uns hier selbst in eine Sackgasse. Also ich weiß gar nicht, was da so ein bisschen die Dynamik dann sein wird. Kannst du natürlich probieren, aber ja, es ist wirklich eine Katastrophe für alle, die Justin Fields in ihren Teams haben. Und man kann nur hoffen, in dem Moment, also man kann jetzt natürlich auch für einen Drittrunden-Pick einkaufen, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, denn wer weiß, wo er nächstes Jahr in der Offseason signed. Wenn wir mal nach vorne gucken, die Free Agency Die Draftklasse 2025 sieht aus Quarterback-Sicht wirklich desaströs aus im Moment. Und wenn da so eine zweite 2002, also eine Klasse vergleichbar mit der 2022er rauskommt, was im Rahmen der Möglichkeiten ist, dann auf einmal ist natürlich so jemand durchaus, ja, also wieder im Rennen um den Starterposten. Da eher verlieren wir noch auf dem Weg Quarterbacks, anstatt dass wir neue dazu gewinnen. Ne? So ein
Ja.
ist ein Aaron Rodgers dann noch da? Kannst jetzt ein paar eben so nennen, die, was ist, wenn Kirk Cousins wirklich komplett done ist, plötzlich nicht mehr von der Verletzung zurückkommt? Gibt ja durchaus Möglichkeiten. Matthew Stafford spielt ja noch. Auf einmal können nochmal neue Optionen aufgehen. Deswegen mal gucken. Ich glaube nur, dass man im Moment jetzt nicht dafür traden muss. Einfach aus Timinggründen. Ich glaube, es ist noch nicht verdaut bei den Leuten, die ihn im Moment im Team haben. Wartet man jetzt 2, 3 Monate, dann ist das Ding immer noch auf dem gleich niedrigen Niveau. Aber die meisten haben sich damit abgefunden. Ich glaube, da muss man, kann man einfach ein bisschen slow spielen, das Ganze.
Ja, also ich würde vielleicht mal so vor der Preseason irgendwie mal sagen, okay, weil natürlich die Gefahr ist wieder in der Preseason, dass er dann gute Spiele hat oder so und
Ja.
dann alle sagen, ah, hier, ne? Also vielleicht kann man da
Ja.
sogar schon mal einen schnellen Wertgewinn erzielen oder so. Ja, mal gucken. Also ja, das auf jeden Fall bitter für alle, die jetzt noch viel Shares haben, hatten, ja.
Ja. Kenny Pickett, den ersetzt er eben. Der ist nicht mehr in Pittsburgh. Der ist jetzt Backup bei den Eagles. Der war wohl persönlich enttäuscht von Mike Tomlin, dass da Russ einfach die Starterrolle übergeben wurde. Ich weiß nicht, wo Kenny Pickett sich gesehen hat, nachdem er schon für Mason Rudolph gebencht wurde, den die Steelers nicht mal für 3,5 Millionen re-signen wollten. Also, wenn du an dem Punkt bist, dann solltest du, glaube ich, ehrlich zu dir selbst sein. War Kenny Pickett vielleicht nicht. Kenny Pickett, dein Takeaway?
Ja, ich glaube, mehr als ein durchschnittlicher Backup in der NFL ist er dann leider nicht.
Hat man am Dynasty Roster halt genauso wie alle anderen Backup-Quarterbacks, die so
Ja.
erste Reihe hinter dem Starter sind, aber ist an sich irrelevant.
Das Problem bei Pickett ist halt auch, also andere Backups, also so James oder so, die scoren halt, ne? Das Ding ist halt, Kenny Pickett scoret halt auch nicht. Also das Problem ist wirklich, das sind ja diese schlimmsten für Fantasy, aus Fantasy-Sicht gesprochen, wünschen wir uns ja lieber die Quarterbacks, die drei Touchdowns und drei Interception haben, als die 0 und 0 haben und 130 Yards und das ist bei Pickett halt das Riesenproblem und auch gewesen, dass er einfach nicht scoret. Ich meine, das kann nun an den Steelers gelegen haben, aber ich glaube, mittlerweile ist es auch fair to say, dass es auch an ihm gelegen hat und dementsprechend, ja, also ist schon bitter. Und dann hinter einem der besseren NFL-Quarterbacks zu sitzen, ist dann halt auch no noch mal schlechter. Also da ist ja nun wirklich keine Opportunity, abgesehen von Verletzungen.
Genau, ich meine, die Steelers haben vor ihm gescored, die Steelers haben ein Waffenarsenal mit Diontae Pickens und dazu Najee Harris im Backfield, Jalen Warren war da. Also das ist jetzt kein Bottom 5 Environment gewesen, in dem er da war. Von dem her, es zeigt, es deutet schon viel darauf hin, dass Kenny Pickett eher das Problem war in Pittsburgh. Und deswegen, ja, also genau.
Ja, vielleicht muss man sogar sagen, Matt Canada war vielleicht nicht nur alleine schuld.
Maybe, maybe. Dann haben wir noch, ja, sorry.
Auch wenn es nicht so toll war. Nee, alles gut,
Ja,
mach ruhig weiter.
sehr. Wir haben nur noch zwei nachrichtliche Moves, Backup-Quarterbacks gesigned von Teams. Mason Rudolph schon angesprochen, der ist jetzt bei den Tennessee Titans, kann man einfach mal rostern. Und Josh Dobbs bei den 49ers als neuer Backup. Je nachdem, wenn ihr die habt, behalten. Und ansonsten, ja, kann man wie gesagt einfach mal holen, einfach mal aufs Waiver gucken. Vielleicht liegt ein Mason Rudolph da sogar rum. Ja, Running Back News. Joe Mixon hatten wir schon erwähnt, getradet worden zu den Houston Texans. Da gibt es auch ein kleines Update. Der hat einen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben mit 27 Millionen Dollar. War ja ursprünglich nur ein Jahr Vertrag. Jetzt sage ich mal mit den garantierten, ich glaube, es sind 13 Millionen Dollar oder so garantiert. Deutet ganz klar darauf hin, die Texans können ihn, also können ihn wahrscheinlich jetzt nach 2 Jahren günstig entlassen. Davor wird er da sein. Positive News für Joe Mixon. Also wirklich eine sehr, sehr gute Offseason für Joe Mixon, würde ich sagen.
Ja, und vor allem auch für Fantasy, ne? Für alle Mixen-Owner.
Absolut. Also das ist echt gut. Und dass er sogar noch den Vertrag kriegt, hätte ich persönlich nicht gedacht. Muss ich gestehen. Das ist sehr positiv gelaufen. Gut, dann haben wir noch AJ Dillon. Er ist zurück bei den Green Bay Packers. Ja, weiß ich nicht, ist ein Einjahresvertrag fürs Wettminimum, glaube ich, irgendwo. Da wird das liegen. Ist das jetzt schlecht für Josh Jacobs aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist der ganz klare Backup-Vertrag, ne? Also
Ganz genau.
AJ Dillon scheint auch keinen Markt gehabt zu haben. Also den wollte, glaube ich, kein anderer so richtig
Null.
haben,
Ja.
weil das ist wirklich so ein One-Year-Deal für 1,1 Millionen. Also selbst DJ Dallas hat, gut, als Returner natürlich, muss man sagen, auch einen
Ja.
besseren Vertrag bekommen. Und
Ja.
ja, das sagt dann, glaube ich, alles und ich glaube, er ist der klare Backup hinter Josh Jacobs.
Das ist schon krass, dass er auch diesen Einjahresvertrag da bei den Packers nehmen muss. Also, das ist ja, das hat ja jetzt auch nichts mit einem Prove-It-Deal oder so zu tun.
Nein.
Die haben ja gerade Josh Jacobs geholt. Also, das ist so, du hast nicht mal den gleichen Vertrag, zumindest in der Situation bekommen, wo du mit einem, ja, keine Ahnung, geh nach New York und compete zumindest mit Devin Singletary. Okay, dann lasse ich mir zumindest das noch irgendwie, oder die Bengals, ja.
Oder
Compete
Vegas.
mit Zach Moss. Ja, Vegas, Zamir White. Niemand hat Bock von denen, AJ Dillon zu holen. Er bleibt einfach in Green Bay für diesen schmalen Taler.
Apropos Vegas, mir fällt gerade ein, wir haben Alexander Madison hat da gesigned. Das haben wir jetzt leider noch gar
Ah.
nicht auf der Liste drauf. Das war noch nicht aktualisiert. Genau, aber der hat da auf jeden Fall gesigned. Warte, gucken wir einmal, was für ein Vertrag.
Ja, ich glaube, also alles in allem, Alexander Mattison würde ich jetzt. Das ist ja kein 4 Jahres 40 Millionen Dollar Deal, sondern das ist auch ein Depth Signing für die Raiders. Ich glaube, dass das schon eine ziemlich. Also, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr, das ist eine sehr gute News für Zamir White.
Also, ich kann mir vorstellen, dass es halt, also ich glaube, dass Vegas einen draftet, der auch reelle
Ja.
Chancen hat zu starten. Also, das wäre jetzt mal so meine Vermutung Stand heute. Aber ich glaube, wenn beide unter Vertrag sind, dann ist es wirklich, also, das Gegenteil von Blitz und Donner. Das ist dann wirklich, der Blinde
Ah,
hilft dem
ja.
Lahmen, kann man sagen.
Ja,
Also.
okay. Okay, ja,
Das wäre
das klappt.
wirklich, also.
Okay. Ja, ich sehe schon, da ist also Blitz und Donner. Einfach zu bewölkt und giesig oder so. ja, also ist jetzt nicht so überragend, das Backfield. Auf jeden Fall, wie gesagt, Zamir White, ich denke, also ich finde es so fast besser, als wenn sie gar nichts gemacht hätten, dann wäre der Need noch größer im Draft. Und so ist es vielleicht, sagen sie echt, jo, schauen wir mal, wer besser ist. Und da gebe ich Zamir White wirklich eine gute Chance. Von dem her denke ich
Ja.
echt positiv für ihn.
Also ja, Mattison war ja auch letztes Jahr wirklich recht enttäuschend, muss man sagen, als er bei den Vikings die Chance hatte und sich dann im Prinzip ja die Hälfte seiner Workload da irgendwie an Ty Chandler verloren hat, beziehungsweise seine Starting-Rolle auch an Ty Chandler verloren hat. Und der ist jetzt auch, also ist jetzt kein Elite-Back, um es mal vorsichtig zu sagen.
Also ich fand, das war letztes Jahr, boah, das war schon einer der, also war das der schlechteste Running Back der
Ja,
Liga?
war also, er hat auf
So
jeden Fall
mit,
dafür competed, ja.
So, vielleicht Deion Jackson, als er da bei den Colts am
Ja.
Anfang Leadback war. Das war so, das war auch übel.
Ja, gut.
Das,
Aber er
da,
war ja nicht als
aber.
Leadback eingeplant, muss man
Nee, nee,
fairerweise
nee,
zu
nee.
der Ehrenrettung der
Das,
Colts auch sagen.
ja. Nee, das war, also das war ein genialer Start. Direkt irgendwie zwei Fumbles im ersten Spiel und danach gecuttet oder was. Wie, also irgendwie so lief das.
Nö.
Das war wirklich, das war nicht der Breakout, den wir uns für Deion Jackson erhofft hatten.
Nein.
Nee,
Die,
also
die.
Alexander Mattison von den ernstzunehmenden und wirklich vorher prognostizierten Startern, das war schon wirklich wenig. Running Backs matter. hat wieder, es wurde gepusht. Gut, dann ansonsten haben wir noch die Receiver. So, und das waren jetzt größere News und auch wirklich signifikante Verträge. Vielleicht zuerst der ganz dicke Vertrag. Wir haben letzte Woche darauf gewartet, dass es, ich glaube, 21 Uhr wird, um dann das Calvin Ridley Signing in Jacksonville zu sehen.
Ja.
Ja, dann haben die Tennessee Titans doch nochmal angerufen und gesagt, was bietet dir Jacksonville? Wir legen, weiß ich nicht, 3, 4
10
Millionen
Millionen
im
im
Jahr
Jahr
drauf.
drauf. Ja.
4 Jahre, 92 Millionen Dollar, über 20 quasi. Also, was sind das, 23 im Jahr? Das ist eine Ansage, würde ich sagen, für
Ja, das
Calvin Ridley.
wollte ich gerade sagen, das ist ein Receiver, sagen wir mal, aus dem C-Tier, würde ich sagen. Also es ist kein Elite, das ist auch kein sehr guter Receiver, sondern eher so ordentlich, Tendenz so ordentlicher Starter. So würde ich ihn jetzt mal einordnen, nach dem, was er letztes Jahr gezeigt hat. Und ja, aber gut, an sich. Tennessee, muss man sagen, sie wollen halt ihren Rookie oder ihren Second-Year-Quarterback sehen, und da sie machen es halt eigentlich genau richtig, ne? Und dementsprechend finde ich es auch okay, da mal über zu bezahlen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann sie aus dem Deal rauskommen, aber hey, was kannst du? Also man muss sich, glaube ich, jetzt keine großen Hoffnungen machen, dass Tennessee in den nächsten 2 Jahren competet irgendwie und du sagst jetzt, ha, hätten wir mal den Cap Space und wir ne, so, das glaube ich halt einfach nicht. Und dafür ist die Mannschaft irgendwie insgesamt nicht gut genug und ja, dann finde ich's auch fair, dass du zumindest so deinen Quarterback eben testest.
Kommst nach 2 Jahren raus aus dem Deal.
Ja, siehst du.
Und dann muss man auch fairerweise sagen, waren es, dann hätte er dem ersten Jahr, hat er jetzt 10 Millionen Cap-Hit, dann 28 Millionen im zweiten und würde dann mit 10 Millionen Dead Cap stehen bleiben. Das heißt, im Prinzip ist es ein Zweijahresvertrag für 48 Millionen Dollar, der sogar auf drei, wo der Cap-Hit auf 3 Jahre gestreckt werden kann. Also muss man, ist es overpaid für Calvin Ridley, 24 Millionen im Jahr? Ja, sicher. Aber okay, es ist ja auch wirklich kein Deal, der jetzt die Franchise da nach hinten wirft oder so.
Nee, und man weiß ja warum, ne? Also man weiß,
Ja.
warum so der Markt war halt relativ dünn dann zum Schluss und
Ja.
oder Receiver so, war sowieso dünn, so sie haben Hilfe gebraucht und war halt ein Wettbieten, nehme ich an, ne? Also
Ja.
Jacksonville, New England, nach allem, was man gehört hat.
Ja.
Ja.
Also alles in allem okay. Du hast schon gesagt, positiv für Will Levis. Für Calvin Ridley muss ich sagen, ist das halt, würde sie sagen, der Todesstoß, aber schlecht gelaufen. Ich bin jetzt kein, bin jetzt nicht happy als Calvin Ridley Manager.
Ich bin zwiegespalten. Letztlich, wir wissen nicht genau, wie die Tennessee Offense aussehen wird, aber ich glaube, sie werden weniger laufen. Ich glaube, also mehr geht ja fast auch nicht, ne? Also dementsprechend, also ich glaube, wir werden mehr Passspiel sehen, so gerade, also sagt für mich jetzt zumindest, wenn ich einen Receiver so teuer bezahle, nochmal zusätzlich, sagt das für mich eigentlich aus, wir wollen eher auch aufs Passing Game setzen. Und ja, also, und du hast halt diese zwei Waffen in Tennessee. Du hast halt Hopkins und Ridley jetzt. Und sonst hast du keinen Passcatcher wirklich. Naja, also Tony Pollard ist jetzt ja auch da. So, und also ich sehe schon, dass zumindest die Targets sehr geballt zu den Spielern kommen, so, ne? Also, wie gesagt, Pass-Volume wird sich halt zeigen müssen, aber ich sag mal, ich bin neutral, was das angeht. Ich bin jetzt nicht super negativ, bin aber natürlich auch nicht positiv.
Ja, ich finde, also, ich Will Levis war super cool anzusehen. Irgendwie macht Spaß. Ich freue mich auch auf ihn. Aber glaube ich, dass der da eine ordentliche Offense aufs Feld bringt? Nee, sorry, das sehe ich nicht. Und dann ist er halt aus meiner Sicht schon die klare Nummer 2 hinter Hopkins.
Ja gut, Hopkins ist natürlich noch ein Stück älter. Das heißt, die
Ja.
Kleinen kann da auch jederzeit kommen. Ne? Also
Er sah
das
aber
muss.
echt gut aus letztes Jahr. Das ist halt
Ja?
das, also.
Aber wie lange sah Julio Jones gut aus und ist dann abgekackt?
Hä?
Wie lange sah
War der
AJ
letztes Jahr
Green
nicht
aus, ist dann
gut?
abgekackt? Bitte?
Sah Julio nicht wie der Vintage Julio aus letztes Jahr bei den Eagles?
Ja, genau. So, und also dementsprechend, also das weiß man
Ja.
natürlich nie, wie lange das der Fall ist, so. Und auch beim Quarterback, also wir haben schon auch Quarterbacks im ersten Jahr strugglen gesehen, die sich dann schon noch mal entwickelt haben. Wie gesagt, und ich glaube, Will Levis, also klar, man kann berechtigte Skepsis bei ihm haben, aber ich glaube, die Situation wird um ein Vielfaches besser sein. Also die Receiving-Optionen sind deutlich besser, deutlich, deutlich besser. Und auch die Offensive Line, die ja letztes Jahr eine der schlechtesten in der NFL war. Also ich nehme mal an, dass sie da jetzt, sie haben einen neuen Center geholt und ich glaube mal, dass sie auch wahrscheinlich einen Tackle draften. Und ja, also ich glaube, wir werden da schon auch ein, also wenn, wir werden sehr schnell sehen, ob Levis dann wirklich besser ist oder nicht.
Definitiv. Ich komme jetzt eher tatsächlich auch daher. Ridley ist im Moment bei Fantasy Kark als Wide Receiver 38 gelistet. Ein Spot über ihm Keenan Allen. Zwei, ja, gut, Wide Receiver 35 ist Cooper Kupp. Dann unter ihm kommen Terry, Christian Kirk, gut, Christian Watson, nochmal ein paar Spots unter dem Diontae Johnson. Da finde ich, gibt es ein paar Namen, in dem auch Chris Godwin deutlich unter ihm. Ja, nee, also da würde ich jetzt versuchen, aus Calvin Ridley auszusteigen, vor allem weil der Landing-Spot, ja, der ist keine komplette Katastrophe. Ich glaube, das ist auch das Ticket, dass du jetzt nochmal rauskommst aus der Aktie.
Ja, fair, fair. Also kann ich nichts gegen sagen. Am Ende ist es ein 29-jähriger Receiver,
Ja.
also maximal so die 1B ist. Und ja, in einer wahrscheinlich nicht High Volume Offense oder highly productive Offense. Und dann finde ich, kann man den Case auf jeden Fall machen. Und bei dem, was du jetzt gerade genannt hast, finde ich es auch fair, ja.
Dann haben wir einen zweiten Deal hier gerade schon angesprochen. Oder hatte ich Hollywood Brown jetzt angesprochen? Ich glaube, ich habe ihn rausgenommen, weil der ist tatsächlich nur zwei Spots über ihm. Aber ich glaube, das ist nicht mehr realistisch. Da gehen die Trends zu sehr auseinander. Vielleicht kann man den Deal aber auch machen und den würde ich dann sehr begrüßen. Hollywood Brown ist bei den Kansas City Chiefs gelandet. Ein Jahr, 7 Millionen Dollar. How do the Chiefs keep getting away with this? Also,
Ja.
das ist doch absurd, oder?
Ist mir auch ein Rätsel. Gut, vielleicht, also man weiß ja nicht, ob Hollywood gesagt hat, jo, alles gleich, gehen ja zu den Chiefs, nehmen einen Titel
Das
vielleicht
stimmt.
mit, hab eine gute Chance auf einen Titel und nehmen eine Chance auch drauf mit, nächstes Jahr irgendwie abzucashen. So,
Ja.
und ich glaube, das sind die Punkte. Ne? Sonst hätte ich natürlich auch gesagt, warum, wenn du als Jacksonville, wenn du als New England halt eben Calvin Ridley nicht bekommst, warum bemühst du dich dann halt nicht, Marquise Brown zu bekommen? Ja, gut. Also auch aus Titans-Sicht, ich hätte jetzt lieber Marquise Brown einen Dreijahresvertrag gegeben, als Calvin Ridley den Vertrag zu geben. Aber naja.
Ja. Ja, das ist bei Hollywood kommt bestimmt dazu, dass der ja die Medicals sind einfach
Ja, natürlich.
schlecht. Ja, die
Klar.
Fußprobleme, Niemand gibt ihm gerne einen langfristigen Vertrag und
Nein.
große Garantien. Deswegen völlig klar, das ist ein Riesenthema. Aber ein Jahr 7 Millionen ist crazy. Also das ist
Ja.
wirklich komplett crazy. Ich hätte zumindest, der Mann ist aus meiner Sicht mal zumindest 12, 13 Millionen im Jahr locker wert, wenn man sich ansieht, was ein Darnell Mooney, ein Gabriel Davis bekommt. Bevor ich Gabriel Davis 13 Millionen im Jahr bezahlt, da kaufe ich mir doch einfach Marquise Brown ein und hoffe drauf, dass er fit bleibt. Okay, ich verstehe es, wenn man sagt, ja gut, der fällt mir dann eh aus und wenn der ausfällt, dann rocke ich hier mit dem Undrafted Free Agent raus, den ich irgendwie mitschleppen muss. Ja, okay, fair, aber wenn Hollywood fit ist, ist er halt so viel besser. Und deswegen, also ich glaube, Chiefs haben hier echt einen super Deal gelandet, da sind sich ja eh alle einig. Für ihn ist es natürlich jetzt der beste Outcome, der irgendwie möglich war, rein vom Sportlichen her. Und ich denke, ich meine, ja, ich habe ihn ja oft genug in meinen Teams. Das ist halt für mich als Hollywood-Manager auch ideal gelaufen.
Ja, ich habe ihn auch sehr häufig, habe ihn auch in allen Rebuildern gefühlt gekauft und sowas.
Ja.
Und klar, Chiefs, ne, muss man, man hat jedes Jahr, oder man hat das gefühlt das ganze letzte Jahr eben nach einer Waffe geschrien. Und ich sag mal, wenn wir an Speed Receiver bei den Chiefs denken, dann wird einem doch relativ warm ums Herz. Ich glaube, auch für Mahomes ist das sehr, sehr gut. Und ja, also Hollywood Brown, wenn er denn mal auf dem Feld steht, ist er halt auch ein Quality Receiver. So, das ist definitiv der Fall. Und ja, der Fit ist einfach perfekt und deswegen, ja, ist super für Hollywood und da erwarte ich mir echt auch eine gute Saison.
Definitiv. Bin gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Zwischenhoch nutzen und dann mal den einen oder anderen Share verkaufen. Besser wird man nicht
Klar.
mehr rauskommen, auch. Klar. Aber da bin ich echt gespannt, in welche Höhen wir quasi da klettern können und ob er mal nochmal ranschnuppert, so an die. Vielleicht kann man mal dann entweder in einem Contender in Richtung Stephon Diggs, Davante Adams gehen, sagen, okay, ich kaufe mir halt sozusagen sicherere Elite Production und nutze das. Oder man geht in einem Rebuilder vielleicht ja, Richtung einem jüngeren Receiver, legt was drauf und kann sich vielleicht Tank Dell holen oder kann sich einen Jackson Smith und Jigba holen. Solche Kandidaten, die dann vielleicht in Reichweite kommen. George Pickens. Ja, das alles Möglichkeiten. Gut, dann haben wir noch zwei kleinere Deals. Einmal Curtis Samuel bei den Bills, 3 Jahre,
Ja.
24 Millionen. Ganz
Finde
interessant.
ich, find ich interessant. Finde ich interessant, muss ich
Ja,
sagen. Also,
absolut.
Curtis Samuel war letztes Jahr auch, hat ein gutes Jahr under the radar gespielt, einfach auch aus Fantasy-Sicht. Und ja, also, die Bills haben ja auch niemanden mehr. Also, die haben Kincaid und Dix. Bei Dix auch immer Gerüchte um einen Trade noch. Weiß es nicht, kann ich mir schwer vorstellen noch jetzt noch, aber who knows? So, und
Dann wäre
vielleicht
es
draften sie
crazy.
halt einen, vielleicht warten sie, dass sie einen gedraftet bekommen, so ein AJ Brown-Ding quasi, dass sie dann
Ja.
on the clock sagen, alles klar, unser Receiver ist da, yo, Dix, tschüss, du bist weg. So, und dann
Ja.
sowas kann es natürlich auch geben. Und Curtis Samuel hat da, glaube ich, einen echt guten Floor in Buffalo. Also ich glaube, der wird nächstes Jahr so eine Tyler Boyd-Saison haben.
Ja, könnte echt gut sein. Also es
So.
wird bei ihm alles davon abhängen, wie oft er aufs Feld kommt. Denn das ist Curtis Samuel, ich gucke gerade mal durch, also 2023 hatte der hatte jetzt eine 22,5-prozentige Target Rate. Wenn der am Feld steht, dann wird der auch getargetet. Das ist, glaube ich, auch nie das Problem in seiner Karriere gewesen. Das Problem ist natürlich, es ist eine Slot-slash-Gadget-Rolle ganz oft nur gewesen. Und das könnte sich jetzt durch genau den Punkt einfach ändern. Ja, vielleicht brauchen die Bills ihn einfach und er ist dann die beste Waffe, die sie so noch haben. Dann könnte er plötzlich eine echt richtig solide Saison spielen für Fantasy. Und ich meine, der kostet ja quasi nix.
Ja,
Um ihn
nee,
zu holen.
genau, der kostet nichts und ich sag mal, wir haben auch schon gesehen, dass Josh Allen gerne auf den Slot Receiver wirft, wenn so wie Cole Beasley oder so, als er den noch hatte, ne, dass auch
Ja.
das haben wir gesehen und ja, also wie gesagt, den würde ich jetzt mal so probieren, sneaky einzukaufen oder während des Drafts oder sowas.
Ja. Auf jeden Fall. Also bin mir sehr sicher, dass es da Deals gibt, die möglich sind. Irgendwie, zum Teil wird das noch für einen Drittrunden-Pick gehen. Man kann vielleicht einen Late Second geben und sich dafür einen Late Third zurückschicken lassen. Solche Deals um den Dreh rum sind möglich. Oder ich sehe hier gerade ein Deal wurde gegen Roshon Johnson gestern getradet. So, also,
Safe.
who knows, ne? Kann durchaus möglich sein. Und da nehme ich all day, lieber Curtis Samuel, weil Roshon Johnson, ja, war ein cooler Name, war eine coole Story, konnten wir uns eine schöne Geschichte erzählen um ihn, aber sind wir ehrlich, die Bears haben gesagt, nee, das ist es nicht. Und dann muss man sich halt davon lösen. Und dann ist doch das, egal ob du letztes Jahr einen mittleren Second Rounder da investiert hast oder nicht, ja, juckt jetzt keinen mehr. Gut, Curtis Samuel, wirklich spannender Buy-Kandidat im Moment. Dann haben wir einen letzten Deal, mehr nachrichtlich wieder. KJ Osborne ist bei den Patriots. Ist natürlich vielleicht Opportunity, ne? So, also, ich würde sagen, eher für Best-Ball-Formate. Zwar, ich glaube nicht, dass er in Line-Up-Ligen wirklich aufgestellt wird, aber hey, für Best-Ball durchaus eine Option.
Ja, Stand heute haben sie halt niemanden.
Ja, Kendrick Bourne und ihn, oder? Das sind so die einzigen, die zumindest mal in der NFL schon Snaps gesehen
Ja,
haben.
und der kleine Slot-Receiver, der letztes
Ah,
Jahr
DeMario
released war.
Douglas. Ah, den mag ich
Douglas,
ja ganz
genau.
gern, stimmt.
Ja,
Den mag ich
der hat
ganz
eigentlich eine gute Saison gehabt auch. Also aber Osborne ist so, also Bourne, also der Kendrick Bourne ist halt
Ja.
quasi, ja, also der ist Real NFL, ich glaube, ich verstehe schon, dass der gut ist. Ich glaube aber für Fantasy ist der ist jetzt nicht, also der ist mehr so ein Blocker und der macht so die Dirty Work und so auf dem Platz, ist aber jetzt
Third
kein
down
Receiver.
guy.
Ja, es ist jetzt kein Receiver, den wir für Fantasy halt super, also der da super produktiv ist. Und
Ja.
ja, Osborne hatte hier und da mal seine Spiele und so, keine Ahnung, vielleicht draften sie auch im Draft zwei Receiver und wir sagen, Osborne ist da hier einer von vielen, kann gut sein, aber Stand jetzt, vielleicht ist er irgendwo auf dem Waiver oder sowas und dann nimm ihn mit, ne, so, ja, ist jetzt kein Strong Buy oder irgendwie was, aber wenn man ihn hat, dann kann man ihn halt auch behalten.
Absolut. DeMario Douglas, wo du ihn gerade ansprichst, könnte ich fast einen Deal einwerfen, den ich gestern glaube ich, gemacht habe. Mein erster Trade fast, oder habe ich gefühlt dieses Jahr. Ich hab gekauft Tank Dell und DeMario Douglas und habe dafür Jalen Waddle abgegeben. Was sagst du dazu? Findest du okay oder ist der zu teuer gewesen?
Tank Dell und DeMario Douglas hast du bekommen?
Ja.
Und dafür Jalen Waddle abgegeben.
Genau, also im Prinzip war es, ich habe Waddle abgegeben und Dell gekauft. Und ich habe mir quasi als Goodie dazu DeMario Douglas geholt.
Ja, Douglas ist so wahrscheinlich value-technisch late second, early third, aktuell würde ich sagen, wahrscheinlich in der Range, ne? Ja,
Ja.
Del Waddle vom Namen her jetzt grundsätzlich wahrscheinlich würde man jetzt eher zu Waddle tendieren. Wenn man auf die Produktion guckt, dann sind sie wahrscheinlich ungefähr gleich alt, ne? Also vielleicht ist Waddle müh älter,
Ja,
so.
also in Sleeper ein Jahr. Ich weiß nicht, wie viel,
Ja.
wenn man das Datum wirklich anschaut.
Ja. Und Dell ist halt, also ich glaube, der Deal kann so in der Mitte der Saison dann ganz gut aussehen letztlich. Irgendwann wird es bei Waddle halt, Waddle wird sehr, sehr gemocht, ist halt ein spektakulärer Spieler, aber man muss so ehrlich sein, die Produktion, er ist halt die klare 2 hinter Tyreek Hill und so produktiv im Passspiel sind die Dolphins dann auch nicht, also neben Hill. Meine ich so, ne? Und Waddle ist eigentlich ein Verlierer, muss man schon ganz klar sagen, bei der ganzen Geschichte. Und Dell sah halt, wenn, als er fit war, wie die klare Eins in Houston aus. Und also, ich sehe da auf jeden Fall einen Case für den Deal. So, und glaube auch, dass man den eigentlich immer sehr häufig hinbekommt, auch dadurch, dass Dell halt verletzt war und so, ne? Also
Ja,
ich
genau.
finde den schon sneaky gut, muss ich sagen, den Deal.
Hey, ich glaube, ich habe mich ein bisschen umgeguckt und ich dachte mir, Mensch, ich hätte irgendwie mal wieder Bock. Und natürlich, was dazu kommt, ich hatte einfach auch mehr Waddle als Dell. Ich hatte fünf Waddle Shares und ich, nee, vier Waddle Shares und keinen Dell Share. Jetzt habe ich da quasi mal so geswitcht und diesen Trade Down in Anführungsstrichen gemacht. Ich glaube aber, dass ich sehe die beiden einfach super ähnlich. Ich glaube, dass Waddle echt auch in Real Life ein super guter Receiver ist.
Ja.
Aber am Ende des Tages geht es in Fantasy halt darum, wer macht wie viele Punkte. Und dann habe ich einen Spieler, der ist, ja gut, der ist ein Jahr jünger, darum geht es aber gar nicht. Der ist aber an den viel, viel besseren Quarterback dran geklebt, ne? Und er ist halt, wobei, die können ja mit Dell und Collins von mir aus auch 1A und 1B oder beide 1A, wie auch immer sein. Ist alles in Ordnung. Es ist auf jeden Fall viel näher dran als Waddle und Hill. Und Waddle hat keine Production geliefert, die seinen Value im letzten Jahr gerechtfertigt hat. Zum Teil wegen Verletzungen hier und da.
Ja.
Ja, aber auch wenn er fit war, war es halt nicht so, dass ich sage, okay, ich sehe hier die Top 5 Saison für 2024 und irgendwann wird da der Value dann auch leiden. Ja. Auf jeden Fall, deswegen, also ist mir gerade eingefallen. Und Demario Douglas finde ich halt auch ganz sneaky Typ irgendwie, den kann man mal halten. Ist aber jemand, der natürlich in dem Moment, wo ich ihn im Roster habe, sofort, ich warte drauf, dass er mal kurzes Zwischenhoch erlebt, dass er ein bisschen Hype kriegt in Fantasy-Kreisen und dann ist er halt weg. Ne? Das ist,
Ja.
also, er wäre auch jetzt sofort, wenn mir jemand irgendeinen Second gibt, dann weg
Ja.
damit. So, ich glaube nicht, dass ich den jetzt schon kriege, aber wer weiß, wie das Patriots-Waffenarsenal aussieht dieses Jahr.
Ja. Muss man schauen, was bei aus ihm wird.
Ja. Gut, das war's zur Free Agency, zu den Updates. Wir, würde ich sagen, kommen gleich zu unseren Hörer-Trades. Vorher machen wir aber ein bisschen Werbung für uns selbst. Phil, wo kann man uns denn folgen?
Ja, folgt uns gerne wie immer bei ex@dynastyflo mit ph, dir@fortinanaflo, mir@phil8190 und kommt in unseren Discord-Channel und gebt uns gute Reviews, freuen wir uns drüber und unterstützt uns auch gerne. Flo, wie funktioniert das?
Monetär geht das über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. An der Stelle einmal ganz herzlichen Dank. Ich muss kurz gucken, wer die Frage aufgebracht hatte. Es war Schmitzer. Unser Hörer Schmitzer hat gefragt, über welche Plattform wir den Support lieber erhalten. Entweder Patreon oder PayPal, wo kommt alles bei uns an? Mehr ankommen tut bei uns über PayPal, das ist keine Frage. Da wird halt gar nichts abgezogen an Gebühren. Patreon behält sich ein bisschen was ein. Am Ende des Tages muss ich aber auch sagen, wenn jemand uns über Patreon unterstützt und sagt, hey, hier, jeden Monat schicke ich euch 1, 2 Euro, dann nehmen wir das auch super gerne, weil klar, da wissen wir natürlich, das kommt monatlich rein, das ist verlässlich sozusagen, neben dem, dass man natürlich jederzeit sein Abonnement kündigen kann, aber trotzdem ist das da. Deswegen wirklich also an alle, die unterstützen, großes Dankeschön und wir schätzen beides, nur dass das einmal transparent geklärt ist, falls sich das noch andere auch fragen.
Ja, am liebsten sind uns auch der Bargeldkoffer vor der Haustür. Also den nehmen wir
Was?
natürlich auch gerne, aber da wird auch nichts abgezogen. Ne? Aber ja, sonst gebe ich dir völlig recht.
Das ist richtig. Okay, gut, wunderbar. Ich bedanke mich bei allen und ich würde sagen, damit gehen wir rüber zu den Hörertrades. Auch da natürlich auch eine Form des Supports, dass ihr uns hier weiter Einsendungen schickt, dass ihr unseren Discord am Laufen und Leben erhaltet. Wir haben eine ganze Menge Einsendungen bekommen diese
Ja.
Woche. Wir haben ja auch explizit darum gebeten letzte Woche. Gesagt, hey, komm, wir wollen wissen, wie wirkt sich die Free Agency aus auf die Spieler-Values? Schmitzer hat uns da sogar ganz konkret geholfen. Wir hatten ja Drake London, T. Higgins, so ein bisschen angeteasert, dass wir da was haben möchten. Und Schmitz hat genau das getan. Er hat für Drake London getradet und hat dafür T. Higgins abgegeben. Er sagt, der Trade war direkt vor der Free Agency. Higgins wollte ich abgeben, da er mir auch zu viele Spiele wegen Verletzungen verpasst. Unabhängig mal vom Format sind ja sowieso zwei Receiver. Ich denke, jetzt mit dem Wissen vom 19.3. ist das einfach zu beantworten, oder?
Ja, klar, also ab massiver Win, ne? Ich meine, T.
Ja.
Higgins ist für zu Ja'Marr Chase das, was Jalen Waddle zu Tyreek Hill ist, ne? Das muss man
Ja.
auch ganz klar sagen. Auch
Ja.
die klare 2 und ja, London bekommt natürlich durch die Cousins-Verpflichtung danach jetzt nochmal einen massiven Boost. Also zu dem Zeitpunkt, wo der Trade gelaufen ist, war es wahrscheinlich ungefähr equal. Hätte ich London auch schon ein bisschen lieber gehabt, glaube ich. Aber ja, ist auf jeden Fall smashed. Aus heutiger Sicht.
Ja, gar keine Frage. Also jetzt müsste ich mal, da muss man echt zurückgucken. Ich glaube aber, dass das sogar zum damaligen Zeitpunkt wirklich ein Deal war. Also Higgins zu traden war schon gar nicht so einfach mehr, hatte ich den Eindruck.
Nee,
Also
nee.
London, klar. Aber ja, also ja, geht, der geht hin und wieder, das ist auch keine Frage, natürlich, dass es jetzt hier sogar noch ohne kleines dazu gibt, ohne kleines Goodie ging, perfekt, guter Deal und ja, Schmitzer, herzlichen Glückwunsch, perfektes, auch ein bisschen Glück gehabt natürlich, bei London wäre da irgendwie nichts gekommen in Richtung Kirk, dann wäre es schlecht gewesen, aber so passt das, zocken lohnt sich halt auch manchmal. Man stelle sich vor, die Falcons hätten Sam Darnold gesigned und Higgins wäre zu den Chiefs getradet worden. Ne? Dann guckst du drauf und sagst, was habe ich getan?
Ja, natürlich, klar. Aber das ist ja, also wenn man halt in Dynasty, ne, da ist es halt ein bisschen wie am Aktienmarkt. Wer was wagt, der gewinnt auch viel, kann natürlich auch viel verlieren. So andersrum, wenn ich halt immer konservativ rangehe, dann kann ich nur kleine Gewinne erzielen. Das ist halt so. Und dementsprechend, ja, muss man eben, wie du schon sagst, zwischendurch auch mal was riskieren.
Hup, hup, mit dem nächsten Deal. Hey, zusammen bin in einer 12er Superflex 9 Starter, Offensiv 11 Starter, IDP Contender und habe versucht, mich in der Spitze zu verstärken mit folgendem Trade. Er tradet hier für Puka Nacua und gibt dafür ab Devonta Smith, Christian Watson und den 406. Kann ich ganz einfach und kurz halten. Super Smash Deal. Smitty, klar, das wertvollste Asset, das du abgibst, aber von Smitty auf Nacua upgraden, indem man nur Christian Watson und einen 406 in so einer Liga abgibt. Wie oft startest du Christian Watson in einer Superflex-Liga mit neuen offensiven Startern? Quasi
Ja,
nie.
absolut genau. Mit Hinblick auch auf dieses unfassbar kleine offensive Line-up, muss man es machen. Definitiv guter Deal.
Sehr, sehr gut. Nächster Deal kommt von 49ers 1909. Ich denke hier noch zu einem guten ja, Zeitpunkt aus einer der angesprochenen Aktien rausgekommen. Justin Fields abgegeben, hat sicher wehgetan. Dafür den 207 bekommen. War natürlich auch, zumindest am 17.3. ist er eingesendet. Das war jetzt seit vor 2 Tagen. Das heißt, der Deal. Oder der Trade nach Pittsburgh hat wahrscheinlich schon stattgefunden zu dem Zeitpunkt des Deals. Ich würde sagen, dafür ist es ja mal ein super Return, oder?
Ja, wobei man, wenn man jetzt hier mal unten im Chat ein bisschen weiter liest, also es ist eine Pipeline-Liga, ne? Das heißt also, da ist jetzt wahrscheinlich dann bei dem. Also es sind nicht alle Spieler im Draft, ne? Das heißt, der 207 ist wahrscheinlich realistisch auch nur ein Drittrunden-Pick, ne?
Naja, Pipeline heißt doch, die erste Runde sind Pipeline-Spiele, oder?
Nee, nicht immer. Also hier steht jetzt, ich bin Pipeline, die in den späten Runden gezogen werden. Aber die Pipeline-Spieler sind ja
Ah.
quasi schon weg, ne? Also es ist
Ah,
jetzt quasi,
okay, ja,
du
verstanden.
musst die 12
Dann ist
Spieler
es.
wahrscheinlich rausrechnen, so, ne?
Okay,
Und
fair.
dann
Dann ist
bist
das der 307. Ja,
ja,
okay.
307 in der
49er.
IDP.
49ers 1909, eine Trade-Einsendung, in der das der Trade-Partner dann offenlegt, das ist grob fahrlässig. wenn wir hier aufs Glatteis geführt werden. Also für den 207 hätte ich gesagt, super Deal. Für den 307 sage ich, ja gut, dann behalte ich persönlich Justin Fields.
Ja, also ja, wahrscheinlich ja. Also auch da, das ist jetzt kein fürchterlich schlechter Deal, aber ist auch kein fürchterlich
Nee,
guter
aber
Deal. Und das ist Fields am Boden halt, ne? Value-mäßig tiefer geht's
genau.
nicht runter. So, und das ist halt natürlich immer so fragwürdig, ne?
Also das ist
Ja,
ja, das ist halt genau.
man muss vielleicht realistisch sagen, es ist vielleicht nicht wieder 307 zu sehen, weil ja natürlich immer nicht nur Top-Spieler mit den Pipeline-Rights unbedingt genommen werden, natürlich meist schon. Also sagen wir mal, es ist vielleicht noch so ein bisschen Anfang dritte Runde, könnte man jetzt so value-technisch vielleicht sehen, das Ganze. Aber ja.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich muss mal direkt, das werde ich im Nachgang mal machen. Aber ich denke mal, weißt du, so die erste Runde, ich muss mir mal angucken. Also LSU ist ja jetzt natürlich so ein Beispiel. Du hast Neighbors, du
Ja.
hast Daniels und du hast Brian Thomas. Das sind drei klare First-Round-Picks in
Genau.
Rookie-Drafts. Jetzt geht entweder nur einer oder der LSU-Typ tradet natürlich für weitere Pipeline-Rights.
Wenn das erlaubt ist, ne? Das ist ja auch,
Wenn
ich
das
meine,
erlaubt ist, ja.
das muss man jetzt halt natürlich wissen, so, also theoretisch ist es in dem Beispiel entweder möglich, wenn Variante A eben, man kann für
Ja.
diese Pipeline-Rights traden, dann wird er das wahrscheinlich tun. Wenn nicht,
Ja.
dann natürlich sind zwei von den dreien auf dem Markt und dann, ne, dadurch wird der Value
Ja.
halt von so einem Pick dann eher wieder ein bisschen besser.
Ja, klar, weil wer auch immer jetzt gerade, sag ich mal, das Alabama Pipeline Right hat, ist jetzt vielleicht nicht so hyped auf sein Pipeline Right und verkauft das vielleicht lieber an den LSU Guy.
Das
So.
ist wohl true.
So, also ja, man sieht, also sind immer schwierig zu bewerten, so Deals, weil da kommt es dann echt ganz genau auf die Gegebenheiten in der Liga an.
Ja, gebt uns da gerne mehr Input, dann können wir auch, je mehr ihr uns da gebt, desto genauer können wir halt auch bewerten. So,
Ja.
ja.
Zumindest, was rechnet man dem 207 für einen Wert zu? Also sagt man, übersetzt das in ein normales Format zum Beispiel.
Ja,
Hey, ich
genau.
rechne das wird der ADP 302. Dann hat man so
Genau.
eine Übersetzung. Genau. Ja. Gut, passt. Schmitzer, nochmal der nächste Trade aus der Liga. Also er hat hier nochmal nachgelegt, nachdem er vor der London Deal war. Hier kauft Travis Etienne und den 105 ein und gibt dafür ab Anthony Richardson, den 112 und Juju Smith-Schuster. Das ist super spannend. Er sagt dazu noch, also 12er Superflex war es, nur dass wir uns alle nochmal erinnern. Ich besitze noch den 101 und wollte daher Richardson abgeben, da ich auf Quarterback in Summe gut aufgestellt bin, plus Caleb, aber ich habe massive Lücken auf Running Back. Also, Phil, was sagst du denn dazu?
Ja, tue ich mich, also grundsätzlich, 105 zu bekommen und Etienne ist jetzt, also value-technisch, ja, du gibst wieder 1,12 ab. Aber das wäre mir, glaube ich, zu wenig für Richardson. Also, ich feiere Anthony Richardson halt unfassbar und muss sagen, ich erwarte sehr viel von ihm. Und also da würde ich mich sehr schwer tun, aber das mag, also. Im Vakuum ist es auf jeden Fall, ist es wahrscheinlich ein fairer Deal, so grob, muss man sagen. Für mich persönlich, also wenn ich von meinen Präferenzen ausgehe, dann könnte ich den Deal nicht, da könnte ich nicht Accept klicken.
Ja, ich auch nicht. Mir wäre es auch zu wenig. Schmitzer sagt noch dazu, das hatte ich nicht mehr vorgelesen. Den Deal habe ich auch nur angenommen, da ich nicht Caleb und Richardson im Kader haben möchte. Erstens weiß ich nicht, warum nicht. Also in der Superflex-Liga habe ich das Problem sehr gerne. Und also
Ich hasse
klar,
es
ich
zu
verstehe
gewinnen.
es. Ich verstehe, es sind natürlich zwei riskante Optionen, weil wir genug Quarterbacks gesehen haben, die dann am Ende einfach reingeschissen haben. Aber man sollte sich jetzt auch von diesem Recency-Bias lösen. Ne? Oh, die 21er-Klasse, alle haben gesagt, das ist so gut. Jetzt kommt Caleb Williams. Ich habe keine Ahnung. Anthony Richardson war sofort verletzt. Hey, Anthony Richardson sah aber auch richtig, richtig gut aus. Und Caleb
Ja.
Williams ist ein absolut krasses Prospekt. Also, oh.
Und es ermöglicht, und vor allem, wenn man, und ich finde es sehr fair, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt bei Richardson Bedenken wegen Verletzungen vielleicht, und bei Caleb Williams habe ich Bedenken, weil er sich die Fingernägel lackiert. Keine Ahnung. Und, ne, so, das ist ja, was auch immer es für Gründe gibt, warum man ihn nicht mag oder nicht haben will, oder man denkt, er könnte nicht gut sein. So, und sagt dann, jo, alles klar, ich will nicht auf beide setzen, dann, gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, von diesen Quarterbacks zum Beispiel auf ein höheres Tier Quarterback zu traden. Ne? Mahomes, Allen ist nicht in jeder Liga immer möglich, aber das wäre vielleicht der Weg, den ich dann probieren würde zu gehen. Einfach da in den sicheren Hafen halt zu kommen und sagen, okay, ich hole mir halt Mahomes und also ich gebe Richardson ab. So gerade, wir haben ja darüber geredet, neuen Starter offensiv. Immer, wenn du diese Elite-Quarterbacks hast, hast du so einen kranken Vorteil einfach. Und ja, also das wäre, glaube ich, eher mein Way to go, bevor ich Anthony Richardson in einem Deal für Travis Etienne und Denzel 5 abgebe.
Ja, also vielleicht ganz kurz, generell, Schmitzer, no shot at dich auch, wegen der Fingernägel und der Diskussion. Es ist ja nur die Diskussion um Caleb
Ja,
Williams gerade, die
das war
ist halt
jetzt auch,
absurd und,
also ganz kurz, es ist jetzt, also um das klarzustellen, also von mir aus soll er sich gerne jeden Tag oder jeden Finger in einer anderen Farbe lackieren. Ich habe da absolut kein Problem mit, soll jeder
ja, ich
machen, was
weiß.
er für schön hält und so, ne? Also das ist jetzt nicht nur, also das war jetzt scherzhaft gesagt halt, ne? Warum,
I know, aber es ist ja wirklich die Diskussion, oder ganz viel von dem, also es gibt halt Leute, die haten Caleb Williams, und das hat halt zum Teil einfach damit zu tun.
Ja.
Und das ist, ich wollte nur sagen, ich verstehe natürlich, Schmitzer kommt nicht dahin zu sagen, ich will nicht Caleb und Richardson, weil er an Caleb prinzipiell zweifelt, sondern es ist halt diese generelle, es ist ein Rookie-Quarterback-Unsicherheit.
Ja.
Völlig egal, welcher
Safe.
Name das ist, ne?
Ja, und das ist auch legitim, also das ist auch legitim.
Genau.
Wir können uns halt bei Spielern, die wir nie in der NFL spielen sehen haben,
Ganz
nur
genau.
maximal zu 80% sicher sein, ne? Siehe Trevor Lawrence, so, wenn
Ja.
man jetzt mal so das sicherste Prospect der letzten Jahre vielleicht nimmt, wo jeder davon überzeugt war, dass der NFL ein Superstar sein wird. Und naja, er
Ja.
ist ein guter Durchschnittsquarterback, was er bislang gezeigt hat.
Ja, voll. Also genau. Und deswegen, ich verstehe das. Ich finde aber hier eben, der Takeaway kann echt aus meiner Sicht sein, du gibst mit Anthony Richardson hier einen potenziellen Top-3-Quarterback ab. Also kann mit der nächsten Saison schon da oben sein, und du kriegst 1-0-5 von Anthony Richardson. Und jetzt sitzt du ja da mit 1-0-5. Habe ich jetzt Anthony Richardson gesagt, also Travis Etienne und 105. 105 steuert er darauf zu, dass du on the clock bist, und dann hast du die Auswahl zwischen JJ McCarthy und Jaden Daniels. So.
Zum Beispiel, ja.
Was, wenn Harrison und Neighbors weg sind? Nimmst du dann Romo Dunze an 105? Oder sagst du, oh, jetzt muss ich den nächsten Quarterback abgeben? Und ich finde, das wirkt hier zumindest so, wie du auch schreibst, Schmitzer, dass du wirklich raus wolltest aus dem Quarterback und dass das deine Top-Priorität war. Und du hast dich eigentlich, du hast, aus meiner Sicht hast du hier Value verloren und hast dich wieder in die gleiche Situation gebracht, wenn du nicht Glück hast und Neighbors ist an 105 an Bord. Und das ist halt so, deswegen verstehe ich den Deal nicht so richtig.
Ja, und auch was für einen Wert hat letztlich, also wie sicher ist Travis Etienne?
Ja.
So, also also ich würde jetzt mal sehr viel Geld oder ich würde sehr viel Geld darauf wetten, dass Anthony Richardson in 2 Jahren immer noch viel mehr wert ist als Travis Etienne. So, ne? Also klar.
Wahrscheinlich schon. Ist
Und
halt ein
den Deal
bisschen
kann man halt immer
riskier
machen, ne?
halt. Ja.
Diesen Deal kannst du halt immer
Ja.
machen.
Ich glaube auch. Also deswegen viel, viel gewonnen mit Drake London versus Tiergens quasi. Hier glaube ich strategisch bisschen was wieder verloren und so ein bisschen, ja. Ich bin gespannt, wie es jetzt läuft in der nächsten Zeit und wie dann auch der Rookie Draft läuft. Wenn hier natürlich Neighbors bleibt, dann sehe ich schon den Case, dass Etienne und Neighbors zusammen da für dich wertvoller sind,
Kann,
potenziell. Ne? Ist
kann,
halt immer
kann.
ein Range of Outcomes.
Ja.
Dumpway mit dem nächsten Deal. 12er One QB PPR Titan Premium mit 10 Startern. War letztes Jahr Champ und wollte mein Team mit einem Top Quarterback verstärken, denn ich hatte Goff und Watson. Chipcha ist nämlich ein Sleeper. Ich switche hier die Namen. Dumpway, also unser Hörer, tradet hier für Lamar Jackson, Michael Pittman und einen 25 Third und gibt dafür ab Amon-Ra St. Brown und Gus Edwards. Also Teardown auf Wide Receiver, um den Elite Quarterback zu holen in One QB. Spannender Deal. Phil, was sagst du zu dem?
Ja, also ich verstehe es mit Lamar oder dass man Lamar holen will. Wäre jetzt hier nochmal interessant auch zu wissen, was bekommt denn ein Quarterback für einen Touchdown? Ne? Also sowohl Passing als auch Rushing. Das würde mich jetzt da nochmal, ja, würde ich interessant finden, aber an sich finde ich den Deal jetzt nicht so verkehrt. Also ich glaube schon, dass auch in solchen Ligen die Quarterbacks einen gewissen Value haben. Und ja, Pittman ist auch gut. Dementsprechend kann ich ihn schon nachvollziehen, finde ihn okay. So, und
Ich finde ihn gut.
beim anderen muss man halt sehen, was er auf Quarterback noch hat, ne? Also, ja. Aber kann auf jeden
Ja.
Fall, kann ein Win-Win-Deal auch sein.
Naja, gebe ich dir recht. Ich glaube, dass One QB, also in One QB liegen diese Elite Quarterbacks ein bisschen undervalued sind. Und ich finde hier auch den Trade oder den Teardown von Amon-Ra zu Pittman, klar spürst du den, gar keine Frage. Aber dafür einen Lamar zu bekommen, ja, das ist schon top. Also, und du hast ja jetzt mit Lamar wirklich, jetzt bist du halt set. Jetzt musst du dir halt um diese Position keine Gedanken machen. Vielleicht kriegst du sogar, musst mal gucken, was wird es vielleicht nochmal kosten, Richtung Josh Allen zu gehen, um so komplett die Führung in der Liga zu übernehmen. Vielleicht geht da ja noch was, mal sehen, aber so ist das echt ein wie gesagt, es ist ein Elite-Asset und es gibt dir einen großen Vorteil gegenüber allen, die eben keinen Top-5-Scorer auf der Position haben. Jirosch Dude kommt mit dem nächsten Deal. 12er Superflex PPR, 0,5 Titan Premium mit 10 Startern. Auch er war letzte Saison Champ und wird das gern wiederholen, deswegen etwas mehr Klasse auf Running Back und Wide Receiver geholt. Tradet hier für Terry McLaurin und Jonathan Taylor und gibt dafür ab, ich denke, den eigenen 25 und 26 First. Also schreibt selbst dazu, Picks so weit in der Zukunft wegzutraden, ist ja häufig nicht gerne gesehen, plane aber auch durch das Ergattern eines Top-Quarterbacks die Liga über die nächsten 2 bis 3 Saisons mit anzuführen und dann gegebenenfalls ab 27 umzustrukturieren. Also muss man ja aber sagen, 26er First heißt ja 5, also ist ja geklammert an die Ergebnisse der 25er Saison. Das heißt, du hast hier jetzt 2 Jahre, wo genau dich committed mit dem Deal. Soll ich anfangen? Ich habe nicht angefangen, genau. Ich denke, ist, wenn ich auf das Team gucke mit, ja, Lamb ist so der beste Receiver. Danach wird es hier ehrlich gesagt schon ziemlich dünn. Etienne ist vor allem eigentlich der Running Back. Dazu kommen jetzt Taylor und McLaurin. 10 Starter ist jetzt auch nicht ganz so kurz. Vor allem, weil du ja nur ein, nee, hast deine Superflex, genau. Quarterback. Cousins, Goff, also ich muss, wenn ich mir das Team anschaue und Joku Thailand, wie bist du Champ geworden?
Das habe ich mich auch gerade
Ehrlich gesagt,
gefragt.
ziemlich gut gelaufen, oder? Also, ich weiß nicht. Deswegen, Deal ist okay, sicher kann man machen. Kriegst ja JT und Terry, aber ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte die Balls nicht.
Nee. Nee. Also, dafür ist mir das Team auch nicht gut genug. Also du hast ja im Prinzip also die sicheren Assets für also übernächste Saison sind im Prinzip CeeDee Lamb, ja, und dann, Ja, war es das im Großen und Ganzen?
Ja,
Also.
gut, jetzt würde ich schon, ich würde jetzt JT und ETN noch dazu zählen, oder? Da gehen wir mal von aus, dass die
Ja, gut.
25,
Ja.
also
Ja.
übernächste Saison, du meinst jetzt 2025, oder?
Ich meine jetzt über den 26, also 26er Saison quasi dann.
Ja, gut,
Also nicht
okay,
diese
da.
Saison, die jetzt kommt, sondern die danach.
Ja,
So, ja, sagen wir mal, Taylor, Etienne, okay, CeeDee Lamb auf jeden Fall. Njoku wahrscheinlich auch. So, Goff und Cousins, likely. So, aber pff, das war's dann eigentlich auch, ne? Wo man so
erstaunt,
sich,
ja,
Josh Downs
aber das ist halt
wahrscheinlich.
auch so, ja.
So,
Ja,
ne, Josh
ja.
Downs ist schon auch gut, ist solide, aber
Ja.
ist jetzt auch kein kranker Unterschiedsspieler, so, ne? Und
Ja.
pff, ja, ne, also, ja, ich würde den Deal nicht machen, bin ich ehrlich. Also käme für mich jetzt auch nicht
Ja.
in Frage, den 26er Pick abzugeben. Und wenn ich diese Picks abgebe, dann will ich auch wirklich bessere Spieler noch haben.
Ja,
Also.
weil die sind schon ein bisschen, also JT nicht fraudulent, aber Terry, mal sehen, wer da als Quarterback ist. Ist
Ja.
auch noch nicht klar, und wie das dann läuft. Und also vor allem plane aber auch durch das Ergattern eines Top-Quarterbacks die Liga über die nächsten zwei Saisons mit anzuführen. Welcher Top-Quarterback? Also wie?
Ja. Ja gut, er hat ja noch seine diesjährigen Picks, aber jetzt ist, also wenn das nicht irgendein anderer
Ah,
Pick ist,
okay.
dann ist
Ja,
es das
gut, aber das ist
1-12, wenn er
1-12.
Champ war,
Ja.
ne? Ja,
Ja.
so, pff,
1-12, 2-10 und 2-12. Also damit machst du halt,
ja.
damit holst du jetzt halt keinen hinterm Ofenrohr hervor, um
Ne.
also, puh. Ich meine, welchen Quarterback kaufst du da? Kannst du hoffen, dass du vielleicht Kyler Murray kaufst und der noch deren Comeback hinlegt?
Ja, naja,
Dak
also,
kannst du kaufen. Aber das
ja.
ist auch kein Elite-Quarterback. Also,
Ja, schon schwierig.
Ja, bin gespannt. Ich meine, Champion geworden, deswegen ist ja prinzipiell mal alles gut, aber Chance auf Repeat unlikely, wäre mein Urteil. Straf mich aber
Ja,
lügen, Josh.
sehe ich aber auch so, also. Gut, man
Wir.
müsste mal die Liga sehen, aber da sollte
Ja.
es doch hoffentlich stärkere Teams geben. Also nicht hoffentlich für dich, aber hoffentlich für eure Liga.
Wir kommen zu Go Devil. Der hat jetzt einen spannenden Deal dabei. Best Ball. 12 Team Superflex PPR Titan Premium mit 10 Startern. War im letzten Jahr im Rebuild und möchte nun angreifen. Draft findet in 3 Wochen vor dem NFL-Draft statt. Auf Running Back nur Eckler und Charbonnet sehe keine guten Kandidaten im Draft. So, jetzt was passiert hier? Go Devil tradet weg Jalen Hurts und bekommt dafür Matt Stafford, Aaron Rodgers, Josh Jacobs und einen 25 First. Ich glaube, zu dem 25 First steht jetzt kein Likely irgendwas hier. Nee, sehe ich nichts. Ah, glaube ich an Early Mid. Early to Mid.
Ah ja.
25 First. Da steht es noch. Phil, was ist dein Urteil hier?
Ja, also wenn er halt angreifen will und sagt, okay, holt die Production, also Stafford, Rodgers, Jacobs werden alle, also sehen production-wise, glaube ich, gut aus für nächstes Jahr. Dazu der 25 First und wie gesagt, Early Mid. Ja, die Assets, die er bekommt, sind natürlich, wie gesagt, es kann halt auch im Worst Case so sein, dass Stafford und Rodgers nach der nächsten Saison retiren und dann stehst du halt da. Gut, ja, das ist halt so dieses
Naja.
Szenario. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Stafford und Rodgers Hurts in Best Ball quasi, wenn man den einen Spot nimmt oder so, schon outperformen. Und ja, Jacobs haben wir auch drüber gesprochen, halte ich eigentlich auch viel von. Und er braucht ja, wenn er competen will, hier auf jeden Fall auch Running Back Help. Und ja, ich bin, wie er selber schon schreibt, also in Lineup auf gar keinen Fall oder eher
Ja.
nicht so. Und hier. Man kann schon Argumente dafür finden, wie gesagt, auch gerade weil auch dieser First Rounder dabei ist, kann man schon Argumente finden. Natürlich immer ein Elite Quarterback abzugeben, immer tut man sich immer schwer mit, ne? Also, ja.
Ja, ich kann bei allem mitgehen, glaube ich. Könnte mir vorstellen, dass der Deal trotzdem gut aussieht, einfach weil du damit sehr, sehr viel mehr Production reinbekommst in dein Lineup. Und es ist
Absolut.
halt in Best Ball ist es wichtiger, viele gute Spieler zu haben, als die Elite-Spieler. Und deswegen, ich würde mitgehen, GoDevil. Ich gehe mit deinem Takeaway, dass du ihn bei Best Ball magst. Ich glaube ich auch. Auch wenn ich trotzdem, es ist immer schwierig, so zu rechnen im Kopf. Oder wie viel Impact hat es dann und so. Und ich sehe das Szenario, das du aufmalst, hey, du kannst dir keine Championship garantieren und dann hast du potenziell in 2025 halt irgendwie ganz schön wenig für Jalen Hurts.
Ja, also was ich jetzt glaube ich noch machen würde, wenn ich jetzt hier sehe, drei First und so weiter, ne, also er schreibt jetzt unter anderem 24, 102 gleich Marvin, ne, also ja, finde ich in Ordnung, also 102 kann man dann auch picken, ist alles okay, aber die anderen Draft Picks, also gerade wenn man vorm Draftet, haha, aber ihr versteht, was ich meine, dann
Ja.
sollte man echt darüber nachdenken, dass man die Picks wegtradet. Also das kann nachher echt blöd aussehen. Also die Early Picks immer alles okay, so, ne, auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Quarterbacks und die ersten Receiver, dass das alles gut aussieht, so, aber gerade so zweite Hälfte des Draft der ersten Runde und dann danach, man, das ist halt ein absoluter Crapshoot, wenn man vorher draftet. Und dann würde ich schon, gerade wenn ich jetzt auch zum Contender werde, schon eher die probieren, die Dinger noch wegzutraden, ne?
Und sind wir ehrlich, jetzt ist ganz klar das Ding 2024. Ne? Also kannst du jetzt auch nicht, also mit dem Quarterback-Room aus Rodgers, Purdy, Stafford und Daniel Jones, da brauchst du jetzt auch jetzt gleich komplett versenken das Ding und sagen, komm, wie groß kann ich mein Window für die nächsten 2 Jahre machen? Da würde ich ehrlich gesagt versuchen, gar kein Rookie drin zu haben, denn klar, du kannst jetzt Marvin Harrison schon picken, da machst du jetzt an sich auch nichts verkehrt mit, aber wo soll Marvin Harrison value-wise denn noch hingehen? Also, ich meine, das ist jetzt Dynasty Wide Receiver 3 oder 4 vielleicht in der CD Lamb, okay. Kannst du da noch mitgehen? Kann er auf dem Jefferson-Level gehen? Ja, sicher, aber okay, ich meine, so viel mehr kriegst du dann dafür auch nicht mehr, als du jetzt auch schon kriegst. Deswegen hol dir doch. Da würde ich jetzt schon das, glaube ich, noch konsequenterweise durchziehen und sagen, jetzt habe ich schon auf Value langfristig habe ich jetzt eh schon einen Haken dran gemacht. Dann mache ich jetzt meinen Kader voll.
Ja, muss man, also ist halt der, also am Ende ist das ist ja immer in Dynasty halt immer auch die Sache, trifft deine Entscheidung halt, ne? Choose your fighter. Entweder du baust einen alten Beast, so, wo dir aber auch immer durch Verletzung was dazwischen kommen kann. Wir kennen das alles. Oder siehe, du hast jetzt Justin Fields und dann bricht der dir wieder weg und so. Du fängst, du baust nur wieder auf. Oder du sagst einmal, alles klar, ich push jetzt für 2 Jahre alles rein, so. Trade auch meine Picks so weit weg und sag alles klar, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und im Zweifel muss ich dann halt irgendwie 3 Jahre in den sauren Apfel beißen, zu rebuilden. Aber wenn du den Championship gewonnen hast, den Titel, dann ist dir eh scheißegal. Und wenn nicht, dann halt hast du es zumindest versucht. Alles ist besser, als in der Mitte rumzukrebsen, ne? Also von daher, ja, da muss man auch, wie halt schon jetzt häufiger in dieser Folge auch gesagt, einfach mal was wagen. Deshalb will ich ihn auch jetzt hier nicht kritisieren.
Devil hat den Deal, ich mache an der Stelle nochmal Werbung, auch in den normalen Trades-Channel gepackt. Bei uns gibt es ja einen dedizierten Hörer-Trades-Channel, einfach nur für die, als Einreichung für die Folge. Und dann gibt es aber auch noch den Channel Trades, in dem Trades diskutiert werden können und wo einfach eure Meinung gefragt ist. Und dementsprechend, wenn ihr Lust habt, schaut in unseren Discord, guckt rein, gebt GoDevil euer Feedback, eure Gedanken. Und ja, lasst da, ob ihr da bei uns seid, kann man ja dementsprechend dann erweitern auf den ganzen Gesamtansatz, den wir jetzt diskutiert haben. Lasst euren Gedanken freien Lauf. Wir kommen jetzt zum Abschluss der Folge noch mal zur Free Agency zurück. Man eigentlich das man das Ding quasi rund runden unsere letzte Woche ab und sagen wir mal, wer sind denn jetzt unsere Free Agency Gewinner und unsere Free Agency Verlierer aus Fantasy Sicht? Hier natürlich haben wir über vieles schon gesprochen, aber einfach um es noch mal zusammenzufassen, Phil, start doch du gerne mal mit deinem ersten Free Agency Gewinner. Ich bin sicher, wir haben hier Doppelungen drin. Wir haben uns jetzt nicht vorher abgesprochen. Dementsprechend, ja, start doch du einfach mal.
Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, der Class, das habe ich auch schon in der letzten Folge benannt, die Atlanta Falcons Skill Position Player. Drake
Ja,
London,
ist
Bijan
auch meine Nummer
Robinson,
1 hier auf der
Kyle Pitts.
Liste.
Ja.
Ich glaube, kann
Gut.
man nicht viel zu sagen. Plötzlich ein solider Quarterback da, der den Ball werfen kann. Das ist schon was wert. Gut,
Yes.
mein Gewinner hier, Nummer 2 auf der Liste, heute schon drüber gesprochen, Hollywood Brown. Ich glaube, brauche ich nach der Folge jetzt nicht mehr viel zu sagen, aber einfach auch, steht mit auf der Liste, perfekt gelaufen.
Ja, ich hatte auch hier mir noch aufgeschrieben, also später Hollywood Brown Schrägstrich Patrick Mahomes, so ein bisschen,
Ja, klar, auch für Mahomes ist es schon besser, muss man schon sagen, weil dessen Fantasy-Output hat schon gelitten in
ja.
2023 unter dem Desaster, was da teilweise rumgelaufen ist, sobald Travis Kelce nicht frei war.
Und man kann vielleicht auch die Chiefs-Fans hier auch nochmal nennen, weil die Offense war halt wirklich nicht schön anzusehen. Also, die war
Ja.
zwar effektiv, dann später auch wieder in den Playoffs sowieso, ne? Als Niners-Fan weiß man das. Aber das
Die waren nicht gut
Shots
gegen uns. Die waren schlecht.
aber
Das ist ja das
effektiv.
Schlimme.
In den richtigen Momenten waren sie da, so kann man es vielleicht sagen. Aber gut, darüber an anderer Stelle dann mehr. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, Bryce Young als Gewinner, weil ja. Sie einen dreistelligen Millionenbetrag für Guards ausgegeben haben und
Ja.
für Deontay Johnson getradet haben. Also die Situation hat sich für ihn verbessert, ganz einfach.
Ja, signifikant. Also für mich auch. Ich habe hier Bryce Young plus Deontay Johnson. Ich finde es für beide gut. Deontay, glaube ich, dessen Skillset passt auch einfach zu dem, was Bryce Young da gerade braucht. So ein Sicherheitsnetz. Deontay ist halt schnell offen. Der ist nicht tief offen, aber schnell und das sollte eigentlich ganz gut passen. Ich denke, das könnte eine gute PPR-Saison für Deontay werden. Und er ist halt auch jemand, der dann Bryce Young dabei helfen kann, ja, den Ball zu bewegen. Das wird keine explosive Offense. Ich glaube, das ist auch jedem klar, aber schon ganz anderer Floor sollte da sein, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Gut möglich. Mal gucken. Also, wenn die Panthers Offense funktioniert, dann wird wahrscheinlich auch Deontay Johnson funktionieren, ja.
Gut. Dann, wen hast du als nächstes, nachdem ich jetzt Deontay mit reingeworfen habe?
Ich habe als nächstes den Bears Quarterback der Zukunft. Also Bears Number One Pick habe ich hier mir aufgeschrieben. Und zwar, ja, Fields ist jetzt weg. Nicht, dass es da überhaupt eine Diskussion gegeben hätte, dass da er der Starter ist oder sowas. Aber auch um alle Unruhen quasi zu verhindern, er ist weg. Sie haben Keenan Allen noch dazu geholt. Ich glaube, ja, einfach ein Elite-Receiver, was Keenan Allen ja auch mit seinen 32 Jahren noch ist, ist einfach. Ja, super wichtig, auch in der Rolle im Slot und so, ist es einfach super gut. Also du hast da in Chicago jetzt einfach zwei sehr, sehr gute Receiver und das sind so diese, ich würde mal sagen, diese B-Tier-Receiver, wenn nicht sogar B-Plus-Tier-Receiver. So, wenn ich jetzt vorhin bei Calvin Ridley von C-Tier gesprochen habe und
Ja.
dann dazu bekommst du einen neuen soliden Center mit Coleman Shelton von den Rams, der okay ist, ne, so, und bekommst auch DeAndre Swift im Backfield, der sicherlich auch noch okay ist. So, auf jeden Fall insgesamt ist das eine sehr, sehr gute Situation jetzt. Also die Bears, wenn Caleb Williams das hält, was er verspricht und sie ihn nehmen, dann sind sie, glaube ich, ein Playoff-Team. Spätestens übernächstes Jahr. Eher
Ja, ich
nächstes Jahr
denke
schon.
auch. Ich denke auch. Und sie sind wirklich super spannend. Der hat auch eine gute Defense da, auf die er sich verlassen kann oder die so im Kreuzer. Das heißt, es ist auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht sofort super läuft. Wird ein neues Gefühl sein im Vergleich zu seiner Zeit bei USC. Außerdem ist auch die O-Line wirklich underrated, glaube ich. Also, sie
Ja.
haben schon sehr viel solides Material da. Die Guards sind okay, die Tackles sind schon okay und es kann ja sein, dass da
Ja.
sogar noch ein super Tackle an 9 dazukommt. Muss man dann mal sehen. Also, da ist wirklich alles da und ich glaube, ganz viel von dem, was jetzt halt über die Umstände in der Vergangenheit gesagt wurde, war halt auch Justin Fields, der hat die O-Line schlechter aussehen lassen. Klar, er hatte keinen zweiten Receiver wie Keenan Allen, logisch, aber trotzdem. Die Umstände waren nicht so verkehrt. Die O-Line ist grundsolide gewesen. Da gibt es viel schlechtere in der NFL und Caleb wird da, denke ich, anders aussehen. Deswegen stimme ich dir absolut zu, hab ihn auch auf meiner Liste. Ich habe aber direkt Caleb Williams hingeschrieben, muss ich sagen.
Okay, ja, ist auch fair. Ja, ist ja sogar möglich, dass sie einen neuen noch einen Receiver draften. Ne? Stell dir
Ja.
vor, dann ist Odunsil noch mit dabei oder Brock Bowers. Gut, sie haben jetzt zwei Tight Ends, die echt in Ordnung sind, glaube mal nicht.
Ja.
Aber who knows? Ne? Also es ist auch sehr, also es ist sehr wahrscheinlich, dass da noch mal was dazu kommt. Und dann hast du da wirklich, wenn die Rookies dann auch funktionieren, hast du da potenziell wirklich eine sehr, sehr gute Positionen. Ich glaube, also wenn man irgendwo erfolgreich sein kann als Rookie, dann in dieser Situation da aktuell, dass man das über die
Ja.
Bears nochmal sagt. Mann, Mann, Mann. In der NFL ist
Mann,
alles
Mann, Mann.
möglich.
Ja, es ist so lustig. Ich habe gestern eine Stunde mit einem Kollegen aus Chicago telefoniert und die erste Viertelstunde nur über NFL gesprochen. Erst er wollte unbedingt wissen, wie ich den Super Bowl Loss verarbeitet habe, ja. Und dann so ein bisschen über die Bears. Die sind natürlich auch ein bisschen hyped, auch wenn die lang genug Bears-Fans sind, um weiter skeptisch zu bleiben. Die Bears finden einen
Ja,
Weg,
gut.
um alles ja den Bach runtergehen zu lassen. Aber nee, im Großen und Ganzen sind die schon echt hyped und ich find's cool. Also die Situation in Chicago ist so gut wie lange nicht.
Definitiv, definitiv, also ja, ich sag mal, seitdem sie im Super Bowl gestanden haben, glaube ich, kann
Ja.
man nicht mehr so hyped sein in Chicago. Oder war man nicht mehr so hyped bei dem, was sie da haben. Klar.
Absolut. Gut, ich habe dann ein Konglomerat an Gewinnern. Ich sag
Ja.
mal so, die potenziellen Bridge Quarterbacks, habe ich sie mal so genannt, die für
Ja.
Fantasy relevant werden könnten. Sam Darnold, Gardner Minshew, Jacoby Brissett, alle mit dem, zumindest der Möglichkeit zu starten. Natürlich unterschiedlich wahrscheinlich und ich glaube bei keinem dran, dass es ein ganzes Jahr wirklich als Fulltime-Starter wird. Aber trotzdem, sind Spieler, wenn man die jetzt am Roster hat, kann man, glaube ich, zufrieden sein. Kann man gucken, kriegt man da vielleicht einen frühen Drittrunden-Pick, späten Zweitrunden-Pick dafür, um sie abzugeben oder halt dann auch während der Saison für ein paar Spotstarts von einem ja, Needy Manager.
Ja, ideal, so auch als Quarterback 3 einfach in jedem Team, ne? Du bindest nicht viel Value auf der Position und hast halt wahrscheinlich erstmal solide Production, kannst sie bei Bedarf abgeben oder halt selber starten, wenn es sein muss.
Ja.
Ja, ich hab auch noch einen Quarterback. Ich habe Will Levis,
Ja,
weil
ja.
sich für den die Situation einfach signifikant verbessert hat im Vergleich zu nächsten Jahr. Wie gesagt, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Werde ich jetzt ja auch nicht nochmal ausführen, aber ja. O-Line besser, Receiver besser, anderer Coach. Also, das könnte schon was werden.
Ja, definitiv. Mein letzter Spieler oder mein letzter Gewinner überhaupt einfach, der glaube ich immer noch ganz schön unterbewertet ist, Zach Moss. Bei den Bengals, ich finde, Zach Moss sah besser aus, als ich es erwartet hätte letztes Jahr. Er hat einen Vertrag bekommen, 4 Millionen pro Jahr. Er mit Chase Brown. Klar, der wird da jetzt nicht alleine das Backfield anführen und so weiter, aber finde ich echt eine gute Situation für ihn und könnte sein, dass er ein sehr, sehr günstiger, sehr guter Ja, Running Back Bye für Contenders.
Ja, aber da sehe ich, ja, weiß ich nicht, siehst du da den Need vorm Draft für ihn zu traden?
Nee,
Oder
nee,
würdest
nee,
du
nee,
eher
weil ich glaube,
warten?
nee, ich würde warten, ja.
Ja.
Ich würde wahrscheinlich, ja,
Weil.
gut, ich meine, wir sprechen hier über wahrscheinlich den Value von, boah, ja, keine Ahnung. Also, wenn du jetzt, ich glaube, der ist noch nicht recht viel weit, also recht weit über Gardner Minshew zum Beispiel. Ich glaube, dass hier ein Early Third, Late Second auch passt und damit
Ja.
kriegst du ihn eingekauft. Und das, ich denke, das könnte man jetzt auch vorm Draft, durchaus riskieren, sozusagen.
Ja, gut, ich denke nur halt, falls die Bengals noch einen draften oder so,
Safe.
ne, das ist eben, und dann hast du da vielleicht sogar ein Committee aus drei Spielern oder so ein Kram, deswegen. Aber
Würdest du Zach Moss oder Gabe Davis?
ich glaube Zach Moss. Ja,
Ja, ich glaube
aber.
eben auch und ich glaube, der Deal geht. Deswegen würde ich so jemanden zum Beispiel mal anbieten und das durchaus auch
Wenn
vorm Draft riskieren.
ich Gabe Davis hätte, dann würde ich
Ja,
das tun.
ja. Fair enough. Okay. Gut, das war's
Sech.
mit meinen Winnern. Hast du noch jemanden?
Nö, ich habe, also ich hätte noch
Gut.
Curtis Samuel, aber auch den haben wir schon
Ja,
besprochen, will ich jetzt auch nicht nochmal.
richtig. Richtig. Dann rüber zu den Verlierern. Ich eröffne vielleicht das Feuer, nachdem du das zuvor durftest. Ich glaube, es ist überdeutlich. Justin Fields ist die Nummer 1 und ja, no further words needed.
Ich hab auch also als meinen größten Verlierer, glaube ich, habe ich auch einen Justin. Das ist nicht Justin Fields, auch nicht Justin Bieber, sondern Justin Herbert.
Ja, ja.
Weil, also der arme Mann muss nächste Saison zu Will Disley und Quentin Johnston werfen. Und wahrscheinlich darf er den Ball nur, wie nennt man das auf Deutsch? Hand off. Ja, wir dürfen den Ball abgeben
übergeben.
quasi. So und ich, also
Ja.
pff, das ist wirklich bodenlos im Moment. Ich hoffe wirklich, dass die Gerüchte da auch nicht stimmen und sie echt an fünf einfach den besten verbleibenden Receiver nehmen. Und ja, vielleicht landet Marvin Harrison ja doch noch bei den Chargers so, dann haben sie, ist alles okay. Aber wäre natürlich auch wild, wenn Harbaugh als ehemaliger Michigan-Coach dann gleich den Ohio State Receiver draften würde. Das wäre komplett,
Das
ja, savage, aber ja, man weiß es nicht. Ne, aber wie gesagt, für
was?
den Moment Justin Herbert für mich schon echt ein Verlierer der Free Agency.
Ja, brutal. Und ich glaube, dass das nur unterschätzt ist. Also, Justin Herbert für mich ein klarer Sell-Kandidat im Moment,
Ja, ich
weil ich
habe
nicht
echt
glaube, dass das
viele
so
Shares.
eingepreist ist.
Ich habe viele Shares und ich glaube, ich muss ihn mal loswerden.
Ich glaube, da gibt's, ich glaube, das ist echt vor allem, weil nicht nur, also einerseits, die Receiver-Problematik, aber ich glaube auch ganz generell, das, was die da machen wollen,
Ja,
sieht
deutet
für
er was
Justin
hin.
Herbert Fantasy Production katastrophal aus. Wollen den Ball
Ja.
pounden und die würgen das ganze Ding da ab, habe ich den Eindruck. Einfach mal, was zumindest offensive Production angeht. Ob das dann zu Erfolg führt oder nicht, die sind natürlich voll im Rebuild, alles klar, alles gut, alles verständlich, aber währenddessen werden sie einfach den Ball pounden und punten und ganz ekelhaft anzusehen sein.
Wahrscheinlich.
Deswegen, das ist wirklich concerning und wahnsinnig schade. Also Justin Herbert, einer der Spieler, die ich am liebsten anschauen mag und das wird übel. Was macht eigentlich Quentin Johnston? Ist das eigentlich ein Free Agency Gewinner?
Ja, stand jetzt definitiv. Also der wird seine Chancen bekommen, notgedrungen. Und
Ja.
also der wird wahrscheinlich auch produzieren, weil er einfach der Einzige da ist, der gerade auslaufen kann.
Ja, das ist wirklich crazy. Es könnte wieder ein Sell-Window aufgegangen sein für Quentin Johnston.
Also, ich bin ja ehrlich, ne? Also, ich würde vielleicht den Draft abwarten, aber wenn die nicht signifikantes Kapital in die Receiver-Position stecken, dann ist Quentin Johnston halt sogar wahrscheinlich wieder ein Bye. Es tut mir leid, also, es klingt so blöd, ne? Aber, boah, vielleicht.
Das ist
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sollte man da einmal die Finger davon lassen. So, ne? Weil es schreit halt zu sehr. Und er hatte letztes Jahr halt auch viel Opportunity, hat nichts draus gemacht, ne? Aber als Mike Williams nicht mehr da war.
Ja, eben. Ich glaube halt nicht, dass es, ich glaube, dass es ein Trap ist. Also, das ist
Ja,
eher
das
das
ist schon
Sell-Window, dass
gut.
du genau Hopium wieder verkaufen kannst. Das ist
Vielleicht,
halt,
wie gesagt, ich hoffe für die Chargers halt einfach oder auch für Justin Herbert, dass sie halt am besten mit Pick 5 und dann nochmal so in der dritten Runde oder so Receiver draften. So, das wäre halt das Einzige.
ja.
Dann wäre ich optimistischer. Aber das ist echt. Also die Receiver-Klasse gibt das halt auch her, dass man
Ja.
da echt lange geholt, aber ja.
Gut. Das zu Justin Herbert. Ich würde sagen, ich mache weiter mit in der Reihe. Justin Fields, Justin Herbert, Justin Jefferson.
Ja. Nicht gut
TJ
für die
Hockenson,
Justins
Jordan
gelaufen.
Addison, halt, genau, Free Justin wird der Hashtag der Woche quasi. TJ Hockenson, Jordan Addison kann man hier mit dazu nehmen. Also ein bisschen was die Falcons Passcatcher durch den Kirk Cousins Arrival erleben, ist natürlich die Departure auch irgendwo spürbar. Und ja, ich meine, es sieht alles danach aus, dass sie einen Rookie Quarterback holen, der hoffentlich dann kompetent ist. Kurzfristig trotzdem fraglich. Und ich sag's dir, wenn Sam Darnold da echt raus muss, weil sie eben keinen Trade hinbekommen für den
Ja.
Quarterback, den sie wollen, wow,
Ja,
dann wird's
jo.
aber übel. Und ich glaube, das wird sich nicht eingestanden. Erstmal. Natürlich, wir sind dann immer in Denial als erster Form der Trauerverarbeitung, aber Justin Jeffersons Production wird mit Sam Darnold nicht annähernd auf dem Level sein wie mit Kirk Cousins. Und das ist ein echtes Problem.
Nee, Vorgeschmack dafür hat man, glaube ich, mit Nick Mullins und so weiter letztes Jahr bekommen. So in der Range sollte es dann auch weitergehen. Und da muss man schon probieren. Vielleicht kann man halt irgendwie Jefferson für Chase oder so traden. Irgendwie sowas, ne?
Und du musst sagen, das ist noch das Beste an der ganzen Sache. Wenn du reinguckst, ich muss mal schauen, wie genau die, welche Spiele das waren, ne? Aber er war ja dann quasi ab Woche 14, hat er wieder gespielt. Dann hat er, im ersten Spiel war es nicht viel, aber dann hatte er 10, 10, 10 und 14 Targets den Rest der Saison. Okay, nur Woche 17 war noch das nur Fantasy relevant, aber trotzdem, er hatte halt 27, 84, 141, 59 und 192 Yards. Das heißt, wenn man einfach nur drauf guckt, die Production, die war okay, aber der hat zweimal gegen Detroit gespielt, das war eine horrende Secondary, das war wirklich einfach schlecht und die hat er komplett vermöbelt. Und das war halt das, was da viel gepusht hat. Und ansonsten, die werden nicht jede Woche eine Pass-Defense wie die Detroit Lions es letztes Jahr waren spielen. Das wird so nicht funktionieren. Das ist so, glaube ich, nicht hochzurechnen. Deswegen glaube ich, ist sogar die Sell-Opportunity für Justin Jefferson richtig, richtig gut, weil man drauf gucken kann und sieht, ah ja, Backup-Quarterback, Justin Jefferson ist Quarterback-proof, der liefert trotzdem ab. Muss gar nicht so einen großen Hit hinnehmen, wie es, glaube ich, gerechtfertigt wäre. Das zu Justin Jefferson. Wen hast du als nächsten Verlierer?
Ich habe als nächsten Verlierer Justin Prescott. Nein, also Dak Prescott, natürlich. Nur ich dachte mir, ich mache mit Justin mal weiter. Ja, Justin Timberlake ist leider nicht bei den Verlierern dabei. Deswegen, ja, also hat halt irgendwie da zwei Fünftel seiner Offensive Line verloren. Ne, Tyron Smith ist weg. Tyler Biadasz ist weg. Dann ist Michael Gallup, gut, er hat jetzt keine Riesenrolle mehr gespielt, aber auch der ist weg. Tony Pollard ist weg. So, es sind da wirklich schon einige Pieces der Offense weggebrochen und bislang kein Ersatz geholt worden. Dementsprechend würde ich da auch Dak Prescott als Verlierer sehen bislang.
Ja, ich
Nicht so.
sehe ein Buy-Fenster für Dak Prescott mal wieder sich
Ja, ist ja
auftun.
immer. Ein Dak Prescott-Beifenster ist eigentlich immer. Also, aber also ich sehe ihn jetzt auch nicht so als so starken Verlierer wie beispielsweise Justin Herbert, aber also das ist jetzt schon so ein leichter Verlierer.
Ja, das ist auch keine Frage. Aber ich kann nur sagen, ich gehe raus und versuche immer wieder ein bisschen was dazu zu holen, denn ich glaube
Ja.
einfach an ihn prinzipiell oder ich mag ihn einfach gern.
Er ist ein Production Quarterback für Fantasy. Wird er
Genau,
wahrscheinlich immer
genau,
sein.
genau, genau. Er ist natürlich ein Real-Life, wahrscheinlich ein Real-Life-Playoff-Fraud, ja, absolut,
Ja.
generell, sobald es gegen gute Gegner geht. Aber, mei, du spielst halt die komplette NFL-Saison nicht nur gegen die Elite-Gegner. Das ist halt das Gute, gerade wenn Fantasy ist. Verstanden. Ja.
Gerade wenn du eben in der NFC East spielst,
Ja. Das
spielst du in
ist,
der
kommt dazu.
Regel, hast du vier Spiele gegen Pfeifen.
Ja, das ist so. Wenn die Eagles Defense dann sogar noch in sich zusammenfällt, dann ist das noch besser. Gut, also. Ich hätte noch einen weiteren Quarterback, Trevor Lawrence. Ich glaube, dass Calvin Ridley not resigning ist zwar natürlich, wie du sagst, C-Tier, aber es ist halt kein C-Tier-Receiver wieder reingekommen. Und mich interessiert jetzt nicht der Cap-Space der Jaguars oder ob das ein schlechter Vertrag gewesen wäre. Ich glaube, es ist prinzipiell nicht gut für Trevor Lawrence als Quarterback. Das war bisher nicht richtig, richtig gut letztes Jahr. Sein Waffenarsenal ist nicht besser geworden. Kann die Offense als solches besser werden? Können die weniger Bälle fallen lassen? Und so weiter, ja, alles gut, aber Trevor Lawrence, ja, für mich trotzdem auch ein Verlierer der Free Agency.
Ja, kann man schon einen Punkt für finden. Ich habe auch noch einen, aber diesmal einen Running Back, und zwar Tajay Spears.
Ja.
Hatten viele als ja, Starter in Tennessee vermutet. Ja, die Wahrscheinlichkeit war auch da. Ja, dann haben sie halt jetzt Tony Pollard einen relativ großen Vertrag gegeben, und damit ist das Ganze dann auch wieder etwas abgekühlt, würde ich sagen.
Jo, hatte ihn auch auf der Liste. Und damit ist meine Liste auch abgearbeitet, tatsächlich.
Ja, meine auch.
Sehr
Dann
gut.
war's das.
Das war's. Das war's. Das war's. Mit dieser Folge von Dynasty Flow. Wir kommen natürlich wieder. Ich verabschiede mich allerdings in den Urlaub. Deswegen hören wir uns dann danach wieder.
Wo geht's hin?
Tatsächlich geht's nach Malaga. Nach
Malaga.
Spanien. Ich bin quasi in meinem persönlichen Golftrainingslager vor der Saison, denn die wird diesmal ernst.
Next Martin Keimer incoming hier.
Du kennst Martin Keimer.
Ja, das weiß ich auch nicht
Krass.
irgendwie.
Ja, krass.
Ja.
Also ich meine, ich glaube, den kennen nicht viele eigentlich, obwohl das tatsächlich einer der, ja, ich sage mal, der zweitbeste deutsche Golfer aller Zeiten wahrscheinlich ist, hinter Bernhard Langer, den wahrscheinlich ein paar mehr kennen. So, oder vielleicht zumindest, ich weiß nicht, wie bekannt Golf außerhalb der Blase ist, aber
Ja, doch, die
ja, Martin
beiden
Keimer.
Namen kenne ich. Also, ich kenne sonst, glaube ich,
Ja.
keinen anderen deutschen Golfer, aber die beiden Namen kenne ich.
Ja,
So, und
ja.
danach wird es halt auch eh, also international auch dünn, mal abgesehen von
Ja,
Tiger
ja.
natürlich. Aber,
Ja,
ja.
gut, genau. Ja. Ja,
Aber ja,
ne.
dann wünsche ich dir viel Spaß, viel
Dankeschön.
Erfolg, und wir hören uns dann wahrscheinlich in 2 Wochen wieder.
Wo sieht's aus?
Und dann geht's wahrscheinlich mit den Rookies los, ne?
Ja, definitiv. Dann wird die Zeit drängen Richtung NFL Draft. Und ja, ich freue mich schon drauf. Sehr gut. Alles klar, Phil. Dann wünsche ich dir was. Schöne Woche, euch allen eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.